Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.
Wenn ich Sie heute so sehe, Herr Kneifel, im schicken Anzug, moderne Brille, normaler Haarschnitt, dann kann ich eigentlich kaum glauben, was für eine Vergangenheit Sie mal hatten. Und dann noch vor allen Dingen Ihr Beruf. Das ist kaum zu glauben. Sie schildern in mehreren TV-Interviews und Presseberichten, dass Sie Probleme in Kindheit und Jugendzeit hatten. Also Ihre Eltern waren schwer behindert, MS-krank, fast blind. Und Sie haben sich dadurch ja nicht so in Ihrem Potenzial gefördert gefühlt. Was war denn damals so Ihr größtes Problem?
Ja, ich war ziemlich alleine. Das war, glaube ich, das Fatale. Und meine Eltern konnten eben nicht so für mich da sein, aufgrund ihrer eigenen Lebenssituation. Und ansonsten, ja, also mir selber fiel es auch total schwer, auf Leute zuzugehen, weil ich mich total geschämt habe für ja meine Familie, meine Armut. Und von daher hätte ich Leute gebraucht, die auf mich zugekommen wären, weil ich eben selber nicht das konnte, emotional nicht. Und das hat mir damals gefehlt. Und als dann Leute auf mich zugekommen sind, waren es leider Leute, die da eigentlich keine guten Absichten hatten.
Es waren ja Skinheads. Nun haben ja viele Kinder vielleicht nicht das optimale Elternhaus, sage ich mal. Sie haben ja auch noch zwei Geschwister, die nicht in der Szene gelandet sind. Wieso hat das so einen Reiz auf Sie ausgeübt, in der Skinhead-Szene dann zu landen, zu wirken?
Also zum einen ist es natürlich so, dass ich damals für mich gar keine richtige Alternative gesehen habe. Ich hatte jetzt ja nicht die Wahl, mich zwischen drei verschiedenen Gruppen zu entscheiden, habe dann die Skinheads gewählt. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass Sachen gepasst haben. Also eben, ich war alleine und in der Skinhead-Szene ist Kameradschaft großgeschrieben worden. Also von diesem Alleine-Sein irgendwie reingenommen zu werden, so eine relativ enge Gemeinschaft, das hat mir damals erstmal gut getan. Dann war ich in einer eigentlich depressiven Lebensphase und Skinhead-Subkultur hieß auch viel feiern, viel saufen. War für mich sozusagen auch der Gegenentwurf. Habe auch erstmal sehr viel Spaß gehabt, auch gerade mit Alkohol. Dann war es eben auch so vorher, mir hat nie irgendwie einen Wert zugesprochen. Und so dieses Elite-Denken auch und natürlich auch dieser ganze Rassismus, der einem einen Wert gibt, allein schon auf Zugehörigkeit der Gruppe und Nationalität, Rasse oder wie auch immer, hat mir viel gegeben. Oder auch dieses Wort Stolz. Ne? Also ich habe mich vorher viel geschämt für alles und mir hat nie jemand gesagt, Johannes, wir sind stolz auf dich. Und dass dann Leute zu mir gesagt haben, Johannes, du kannst stolz sein, du bist Deutscher. Du bist Skinhead. Das hat mir damals einen Wert gegeben, obwohl es natürlich auch kein innerer Wert war, sondern irgendwie ein Wert nur aufgrund von der Zugehörigkeit. Es war auch so, ich habe damals nicht wirklich Zugang zu meinen Emotionen gehabt. Das habe ich irgendwie ja in mir abgeschaltet oder so, abgeschottet, weil ich auch sehr gelitten habe so und mich meine Emotionen irgendwie so kaputt gemacht hätten, wenn ich das Leid an mich rangelassen hätte. Und in der rechten Szene habe ich ein Ventil bekommen für meine Emotionen. Das war natürlich nur Wut eigentlich, Hass. Aber es war ein Ventil und hat mir geholfen, irgendwie das rauszulassen, was ich in mir aufgestaut hatte. Und von daher habe ich da schon irgendwie auch Sachen gefunden, die mir in meiner damaligen Situation erstmal geholfen haben. Wobei es natürlich langfristig viel mehr kaputt gemacht hat, als es irgendwie genutzt hat.
Aber gehen wir nochmal zurück in das Alter von 17 Jahren. Da ist ja dann etwas ganz Schreckliches passiert. Sie waren dann mit einem weiteren Skinhead unterwegs und haben einen Mann schwer verletzt. Nehmen Sie uns doch mal in die Geschehnisse nochmal hinein.
Ja, es war damals total bescheuert von mir. Hat aber auch einfach gepasst. Ne? Also in der rechten Szene geht man davon aus, dass Leute wenig wert sind und auch bekämpft werden dürfen, die anders sind. Und es war eben jemand, der politisch links war und einen Lebensstil gepflegt hat, der jetzt nicht sozusagen dementsprechend das wir als deutsch betrachtet haben und von daher war sowieso eigentlich legitim, dass man solche Menschen auch bekämpfen darf. Dann war es so, dass mich eben ein sogenannter Kamerad aus der rechten Szene gefragt hat, ob ich ihm helfe. Und für mich war eben Kameradschaft sehr wichtig. Für mich war wichtig, dass ich meinen Freunden, meinen Kameraden helfe. Von daher stand für mich eigentlich gar nicht in Frage, dass ich dann auch zuschlage, um meinen Kameraden zu helfen. Und dazu kam noch der übermäßige Alkoholkonsum. Dann war ich halt betrunken und mein Kamerad hat mich gefragt, ob ich ihm helfe und es ging um den Linken und von daher war für mich irgendwie klar, ich gehe dahin, ich helfe meinem Freund, ich schlag den Mann und habe das dann gemacht und nicht in der Absicht, ihn irgendwie zu töten oder schwer zu verletzen, aber habe halt Gewalt angewendet gegen ihn und das hat dann eben die Folge gehabt, dass er mit den Verletzungen ins Krankenhaus gekommen ist und dort einen Tag später gestorben ist und ich dann als 17-Jähriger für lange Zeit ins Jugendgefängnis musste und verurteilt worden bin wegen Körperverletzung und Todesfolge.
Was hat das mit Ihnen gemacht, jetzt zu hören, Sie haben einen Menschen auf dem Gewissen?
Ja, es hat mir damals den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich habe selber auch Gewalt erfahren, war schon anderen Schlägereien vorher. Und ich hätte nie gedacht in der Schlägerei, dass es solche Konsequenzen haben könnte. Da habe ich auch bis dahin eigentlich immer gedacht, ich bin auf dem richtigen Weg. So. Und dann so in diesem Moment vor dem Richter zu merken, ohne dass ich es gewollt habe, ich habe eben Menschen getötet und das ist irgendwie noch eine Überzeugung, irgendwie was Richtiges zu tun, was Gutes zu tun. Und dann aber zu merken, nee, es war weder richtig noch gut. Da auch irgendwie der Gedanke, den ich vorher mal hatte, ich kämpfe einen guten Kampf für mein Land. Dann zu merken, ich habe meinem Land keinen Gefallen getan, sondern ganz im Gegenteil, ich bin jetzt auch für mein Land, für den Staat, jemand, der bestraft werden muss, der weggesperrt werden muss. Ich war total auf dem Holzweg und ich trage die Verantwortung für das, was ich gemacht habe. Ne? Also ich habe das Leben eines Menschen zerstört, ich habe mein eigenes Leben total gegen die Wand gefahren. Das waren alles Entscheidungen, die ich selber getroffen habe und habe im Prinzip auch mir die Zukunft verbaut. Und das war eben auch so ein bitterer Moment für mich, weil ich zum ersten Mal die Einsicht hatte, was ich eigentlich alles falsch gemacht habe und gleichzeitig aber auch an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich kann nichts davon wieder gut machen und ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, so gerne ich das wollte. Ich muss jetzt einfach, also entweder muss ich damit leben, was ich gemacht habe, oder ich kann nur Selbstmord begehen. Andere Alternativen gab es damals nicht. Und das war irgendwie schon bitter, so als 17-Jähriger zu merken, so die ganzen Hoffnungen und Träume, die ich damals hatte, die sind erstmal ausgeträumt und ich bin schuld dran. Und das Leben bietet es eigentlich kaum noch Perspektiven, weil selbst wenn ich irgendwann rauskomme, die Leute werden wissen, was ich gemacht habe, weswegen ich im Gefängnis saß. Und im Prinzip, gute Lebensperspektiven gibt es damit nicht mehr. Und das ist bitter, so diese Sicht als 17-Jähriger haben zu müssen.
Es kam ja dann im Gefängnis dazu, dass Sie mit dem Gefängnisseelsorger in Kontakt gekommen sind, auch mit ehrenamtlichen Leuten, die vom Glauben gesprochen haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich dann noch entscheidet, Christ zu werden. Wie kam das?
Ja, letztendlich war es so, dass mich Menschen irgendwie vorbereitet haben, indem sie mir auch Nächstenliebe gezeigt haben, mir zugewandt waren. Ich bei diesen Leuten wirklich gemerkt habe, da steckt irgendwas in ihrem Leben, was ihnen auch irgendwie die Kraft und Motivation gibt, mich so zu behandeln, mich anders zu behandeln, als eben Leute, die nur den Verbrecher, nur den Nazi, nur den Gewalttäter in mir gesehen haben. Aber letztendlich hat das alles nicht gereicht. Und es war aber die Vorbereitung, letztendlich wirklich auch Gott zu begegnen in Jesus Christus und da dann zu merken, auch wenn viele Menschen mich verurteilen und nur meine Vergangenheit sehen, Jesus sieht mich als Mensch, Jesus sieht die Zukunft, die er für mich eigentlich geplant hat. Und er ist bereit, sozusagen mir einen Neuanfang zu geben. Das war das, was ich damals gewünscht habe, einen Neuanfang machen zu können, losgelöst von der Vergangenheit eigentlich, auch Vergebung zu bekommen. Und all das habe ich bei Jesus gefunden, habe gemerkt, dass, ich habe wirklich gespürt, wie er mir meine Schuld vergeben hat, wie diese Last von mir genommen wird, wie ich trotz eigentlich rein menschlich gesehen schlechten Perspektive immer Hoffnung bekomme für meine Zukunft, auch für mein Leben. Er hat innerlich in mir sehr viel verändert, dass ich wirklich sagen kann, ich bin ein neuer Mensch geworden in der Begegnung mit Jesus. Und habe dann auch nach und nach gemerkt, er ist wirklich Gott, er kann nicht nur mein Inneres verändern, sondern er kann die Umstände verändern. Und da habe ich viele Sachen erleben dürfen, wofür ich sehr dankbar bin, dass er mich neu gemacht hat, aber auch meine Lebensumstände so verändert hat, dass ich jetzt wirklich sagen kann, trotz aller Schwierigkeiten, denen ich auch normal zu kämpfen habe, mein Leben ist gut und ich bin froh, dass ich dieses neue Leben leben darf. Und das auch vor Gott. Menschen werden meine Vergangenheit wahrscheinlich immer sehen, aber vor Gott meine Vergangenheit wirklich damals auf Golgatha eigentlich ein Ende gefunden hat.
Herr Kneifel, jetzt kommt man aus dem Gefängnis heraus. Man ist im Gefängnis Christ geworden. Nun hört man ja, dass viele dann Rückfälle haben in die alte Szene. Was hat Sie davor bewahrt?
Also zum einen wollte ich natürlich unbedingt einen Neuanfang machen und habe mir auch lange Gedanken darüber machen können, wie das gelingen kann. Mir war klar, ich brauche ein neues Umfeld, wobei das natürlich die große Hürde ist, wo und wie finde ich ein neues Umfeld. Und ich habe die Hoffnung gehabt, eben weil auch einige Christen ehrenamtlich ins Gefängnis gekommen sind, dass ich auch draußen irgendwo Leute finde, die Jesus kennen, die selber glauben und die mir genauso positiv zugewandt sind, wie die Christen, die ins Gefängnis gekommen sind. Und habe einfach die Hoffnung auch gehabt, dass ich die in der Gemeinde finde. So. Und habe dann einfach, ich habe in einer neuen Stadt ein neues Leben angefangen und habe einfach die Gemeinde besucht, die bei mir um die Ecke lag. Das war eine Baptistengemeinde, kann Zufall gewesen sein, kann aber auch einfach Gottes Führung gewesen sein. Und das Komische für mich war, also ich habe mich zu einem Gottesdienst wohlgefühlt, aber es war auch so, ich bin direkt danach angesprochen worden und gefragt worden, wo ich herkomme. So. Und habe dann auch, weil ich nicht auf Lügen irgendwie ein neues Leben aufbauen wollte, gesagt, dass ich aus dem Gefängnis komme. Und die Leute, obwohl sie mich nicht kannten, waren für mich offen, waren für mich da und haben alles getan, was sie konnten, damit ich irgendwie auch den Weg ins Leben finde. Die wussten ja auch, also wenn man als Jugendlicher eigentlich die ganze Jugend im Gefängnis verbringt und dann als Erwachsener rauskommt, dass das überhaupt nicht einfach ist, und waren für mich da, haben mir praktische Hilfe gegeben, waren aber vor allem auch als Freunde für mich da. Und das war sehr gut, dass ich eigentlich direkt von Anfang an nach einer Woche irgendwie ein Umfeld gefunden habe, Freunde gefunden habe und auch Leute gefunden haben, die meinen Glauben mit mir teilen. Das war für mich sehr wichtig und ja, wo ich einfach gemerkt habe, ja, Gott hat mir auch das wieder neu geschenkt. So.
Sie sind ja dann noch einen weiteren Schritt gegangen, Sie sind Pastor geworden. Das ist ja nur ganz außergewöhnlich für einen ehemaligen Skinhead.
Ja, ich würde mir wünschen, dass das nicht nur außergewöhnlich ist, sondern dass viele Leute mit so einer Vergangenheit, also zum einen Weg ein normales Leben, auch ins Christentum finden, aber auch dann da irgendwo Verantwortung übernehmen. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht mehr darauf angesprochen werde, dass es außergewöhnlich ist. Es könnte von mir aus 100-fach passieren, 1000-fach passieren. Und es ist ja auch, also das haben mir dann auch Christen gesagt, als ich gesagt habe, dass ich so diese Berufung spüre, dass ich Gott so verstanden habe, dass ich Theologie studieren soll. Und die mir auch gesagt haben, Johannes, es ist eigentlich typisch, steht genauso in der Bibel. Mose hat jemanden totgeschlagen, ist der Führer von Israel geworden. David hat Leute umgebracht, ist das König von Israel geworden. Paulus war am Tod von Menschen beteiligt und ist der große Apostel geworden. Das ist bei dir nichts Außergewöhnliches, es ist Gottes Weg und er sieht eben nicht die Straftaten, die Menschen begangen haben, sondern er sieht das Potenzial, was er in Menschen angelegt hat. Und wenn Gott das vor 2.000 und 3.000 Jahren gemacht hat, kannst du es heute genauso machen. Und von daher haben mich also auch viele Christen auf diesem Weg einfach bestärkt und haben gar nicht so dieses Außergewöhnliche gesehen, sondern haben in ihre Bibel geschaut und gesehen, eigentlich ist es normal seit vielen tausend Jahren. Und für mich war es damals natürlich auch eine Überraschung, ich hatte das nie gedacht. Aber ich habe mich auch auf diesen Weg eingelassen, weil ich Gott so verstanden habe, dass es mein Weg ist. Und habe dann unterwegs auch festgestellt, es ist gut und es ist richtig für mich, weil ich mich dabei gut entwickle, aber auch für viele andere Menschen, denen ich helfen kann, für die ich da sein kann. Und das ist für mich eben auch schön, dass Leute jetzt zu mir kommen, Vertrauen zu mir haben, glauben, dass ich ihnen helfen kann, wo Menschen früher Angst vor mir hatten oder gesagt haben, ja, ich muss weggesperrt werden oder wie auch immer. Da einfach zu sehen, dass Gott nicht nur mich verändert, sondern dass Gott eben auch da die Sicht, die andere Menschen auf mich haben, auch verändern kann und auch ein Zeichen für mich, dass Neubeginn wirklich auf vielen Ebenen möglich ist.
Sie sind ja, wie gesagt, heute Pastor. Haben Sie denn auch so einen Schwerpunkt, sich verstärkt mit Jugendlichen darüber zu unterhalten, wie man Leben gestalten kann, dass man nicht in so Fallen hineingerät wie Sie?
Das mache ich eigentlich mehr, wenn ich so unterwegs bin. Ich bin da viel auch in Kirchen, auch in Jugendgottesdiensten oder auch an Schulen und komme da mit Jugendlichen ins Gespräch. In meiner Gemeinde vor Ort gibt es gar keine so richtige Jugendgruppe, da mache ich das eher weniger, kann aber auch noch wachsen. Und ich merkte auch, dass Gott irgendwie auch so seinen Zeitplan hat, wann was dran ist. Und denke, das ist schon auch nochmal ein Schwerpunkt auch meiner Gemeindearbeit werden kann. Vielleicht entsteht da ja auch eine Jugendgruppe, eine größere oder so. Gott sich schon was dabei gedacht haben. Und ich merke aber auch gerade, dass und auch durch meine Präsenz ja auch teilweise in Medien, dass Leute da auch angesprochen werden, die in ganz anderen Situationen sind, die aber eigentlich ähnliche Empfindungen machen. Ne? Also die sich irgendwie alleine mit ihren Problemen fühlen, die das Gefühl haben, dass sie auch von Erwachsenen nicht verstanden werden, dass die sagen, ich habe mich verstanden gefühlt von dir, ohne dich zu kennen. Und es hat mir total Hoffnung gemacht, so dass ich aus dieser Situation auch rauskommen kann, dass es auch Menschen gibt, die mir dabei helfen, vielleicht auch, dass es Gott gibt. Und das finde ich schön. Das müssen gar nicht Jugendliche sein, die irgendwo in Gewalt drin stecken oder in Subkultur drin stecken. Aber ganz viel von meinen Erfahrungen sind eigentlich ja fast typische Erfahrungen für Leute, die irgendwie auf dem Weg sind, erwachsen zu werden, auf dem Weg sind, irgendwie ihren Weg ins Leben zu finden und die damit Schwierigkeiten zu kämpfen haben einfach. Und da merke ich schon, dass manchmal die persönliche Begegnung, manchmal auch einfach den Leuten dabei helfen können. Das macht mir selber auch sehr viel Freude, solche Rückmeldungen dann zu bekommen.
Sie haben ja auch gerade so ein bisschen unsere gesellschaftlichen Verhältnisse angesprochen, Fremdenfeindlichkeit. Was wünschen Sie sich für unser deutsches Land in dieser Richtung?
Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass es selbstverständlich wird, dass verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen zusammenleben, dass man die Unterschiede gar nicht mehr wahrnimmt. Ne? Also eigentlich ist es, solange noch von Fremden gesprochen wird, sind wir eigentlich noch nicht da, wo wir sein sollten. Ich meine, wir Menschen sind alle irgendwo fremd und irgendwie alle auch auf der Suche nach einem Zuhause, nach einem Lebensraum, nach Beziehungen. Und egal, wie man aussieht, egal, wo man herkommt, egal, welche Religion man hat. Ich selber bin zu diesem Zusammenleben wollen auch erst gekommen, weil ich im Gefängnis dazu gezwungen war, mit anderen Kulturen zusammenzuleben, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Ich habe da gemerkt, wie bereichernd das sein kann. Es bringt auch Konflikte mit sich, aber es kann auch sehr bereichernd sein. Und ich möchte darauf nicht mehr verzichten, mit Leuten zusammen zu sein, die anders sind, mich von denen auch vielleicht manchmal auch hinterfragen zu lassen. Ich habe gemerkt, es ist einfach eine Riesenchance. Natürlich, es gibt Probleme, aber die Probleme gibt es auch, wenn nur Leute zusammenleben, die gleich sind. Und von daher ist es eine Chance. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, die diese Chancen wahrnimmt und wo nicht alles nach einem Schema F ablaufen muss, sondern wo man auch sieht, es gibt auch andere Lebensentwürfe, die vielleicht auch ihr Gutes mitbringen. Und jeder mit seiner Herkunft, mit seinen Erfahrungen, kann was zum gesellschaftlichen Miteinander beitragen. Und das wünsche ich mir, dass das wirklich passieren kann, dass jeder sich einbringen kann, aber jeder auch selber von anderen profitieren kann. Und dass wir uns einfach als Menschen wahrnehmen. Also wenn wir uns einfach nur noch als Menschen sehen, egal wie wir aussehen, egal wo wir herkommen, dann haben wir, glaube ich, schon viel geschafft und sind nicht mehr weit weg vom Himmel.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.